herzlich begrüßen an diesem Sonntagmorgen. Jetzt auch die im Livestream dabei sind, die den Gruß vorher nicht gehört haben, die seien jetzt auch ganz herzlich gegrüßt. Ja, wir wollen fortsetzen unsere Predigtserie, oder ich muss sagen meine Predigtserie, weil das habe ich einfach so festgesetzt, dass wir diese Predigtserie haben, über den Philipperbrief. Freut euch im Herrn alle Zeit, ist die Aufforderung in diesem Brief. Es ist ein Brief der Freude, weil in diesem Brief eben fünfmal diese Aufforderung an uns gerichtet wird, dass wir uns freuen sollen. Das allein ist schon interessant, dass jemand zu dir sagt, freue dich. Kann man das so sagen? Offensichtlich ist das möglich. Und neben dieser fünf Aufforderungen in diesem Brief gibt es auch noch 14 Erwähnungen mit Freude. Wir lernen in diesem Brief, was für Paulus Freude bedeutet. Und das ist auch für uns wichtig, weil wir das für uns übernehmen können und übernehmen sollen. Wir Menschen, wir sehnen uns nach Freude. Wir sehnen uns nach echter, tiefgehender Freude. Freude, die nicht kurzlebig ist, die nicht mal da ist und dann ist sie wieder weg, sondern nach einer Freude, die beständig ist und die sogar unabhängig ist von den Umständen, in denen wir uns befinden. Und das ist diese Freude im Herrn. Und gemeint ist natürlich Freude im Herrn Jesus Christus, unseren Retter, unseren Heiland, unseren Herrn. Ich habe begonnen in dieser Predigtserie, wie Paulus sich im Gebet freut. Also auch Gebet kann Freude bedeuten und soll Freude bedeuten. Paulus freut sich über die Frucht des Geistes, die im Leben der Philipper sichtbar ist, und darüber freut er sich und dafür betet er und dankt Gott. Wir haben auch gesehen, dass er sich freut, unabhängig von den Umständen, in denen er sich befindet. Er hat sich in schwierigen Umständen befunden. Er ist im Gefängnis, wie wir auch hier sehen, in diesem Bild von Rembrandt. Er ist im Gefängnis und trotzdem kann er sich freuen. Und das Kriterium für ihn ist die Frage, wird durch das, was ich erlebe, wird durch meine Umstände Christus verkündigt? Das ist sein Kriterium. Wenn das geschieht, sagt er, dann ist das Freude. Dann können wir auch schwierige Umstände durchstehen. Wir sehen dann einen höheren Sinn in diesen Umständen. Und heute geht es in dem Text, sagt Paulus einmal, nun erfüllt meine Freude, ihr Philipper, erfüllt meine Freude. Es ist jetzt sozusagen der Höhepunkt der Freude kommt jetzt. Und in dem Sinn ist der heutige Text, der relativ lang ist, aber wir werden natürlich nicht jedes Detail in dem Text betrachten, ist der heutige Text das Kernstück des Philipperbriefes. Es ist das Hauptstück, es ist bereits jetzt sozusagen der Höhepunkt dessen, was Paulus uns oder den Philippern vermitteln möchte und natürlich damit auch uns als Christen. Und wir haben ja in unserem Bibelstudienkurs diese Stelle, Philipper 2, 1 bis 11, war unser Studienobjekt in dem Bibelstudienkurs. Und ein Bruder, ein Teilnehmer hat gesagt, das ist eigentlich komisch, dass wir von einer Freude im Herrn sprechen. Das ist eine göttliche Freude, eine Freude, die wir durch Gott haben. Und jetzt sagt Paulus zu den Menschen, ihr könnt meine Freude erfüllen. Wie passt das zusammen, dass Menschen eine göttliche Freude erfüllen können? Das ist ein ganz interessanter Gedanke, eine ganz interessante Beobachtung, die hier gemacht wurde und die wir auch hoffentlich heute dann ein bisschen besser verstehen werden. Zu Beginn wollen wir aber den Text miteinander lesen. Philipper, ich beginne in Kapitel 1, Vers 27 und es geht dann bis Kapitel 2, Vers 11. Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft und euch in nichts von den Widersachern erschrecken lässt, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils und das von Gott her. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, da ihr denselben Kampf habt, wie ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgend herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig, einer Gesinnung seid oder eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Denn diese Gesinnung sei in euch, der auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete. Das heißt, er hielt es nicht fest wie etwas, was man an sich reißt, Gott gleich zu sein, sondern er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge. Der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Das ist Gottes Wort. Wir haben also jetzt in diesem Brief die erste Aufforderung, die erste Befehlsform. Das ist immer sehr wichtig, wenn man so einen Text liest. Das ist eine Befehlsform. Das haben wir alle in der Schule gelernt, was das heißt. Komm, geh, tu. Wandelt, lebt, nur würdig des Evangeliums des Christus. Und diese erste Aufforderung in diesem Brief ist mit einer, also wird unterschiedlich übersetzt in den verschiedenen deutschen Übersetzungen. Zum Beispiel sagt eine Übersetzung, nur eines ist wichtig. Oder eine andere sagt, das Wichtigste ist. Oder eine andere Übersetzung sagt, vor allem, vor allen anderen Dingen, vor allem. Und die Neue Genfer Übersetzung zum Beispiel sagt, aber das Entscheidende ist. Und jetzt kommt dann der Rest. Also auch hieran sehen wir, dass es keine Übertreibung ist, wenn ich sage, dass das das Hauptstück, der Kern des ganzen Briefes ist. Und der Befehl, den Paulus gibt, also hier wird es übersetzt mit wandelt nur würdig. Wandeln, das ist also ein pathetischer Begriff, den nutzen wir nicht mehr so in unserem Sprachgebrauch. Man könnte auch sagen, lebt so oder verhaltet euch so. Und es steckt auch dieser Begriff des Bürgerseins drinnen. Man könnte sagen, verhaltet euch als Bürger des Reiches Gottes so, dass es dem Evangelium entspricht. Das Wichtigste ist, lebt als Himmelsbürger würdig des Evangeliums. Das ist das, was er ausdrücken möchte. Das Wichtigste ist, lebt als Himmelsbürger würdig des Evangeliums. Und Evangelium, das ist sehr wichtig, das sind nicht nur die vier geistlichen Gesetze. Also ich erkläre das jetzt nicht, was das ist. Die meisten Christen kennen das. 1, 2, 3, 4 und zum Schluss weiß der Mensch, okay, ich bin schuldig, ich muss mich bekehren, Jesus rettet mich. Das ist ja natürlich wahr, das ist eine Kurzzusammenfassung. Aber Evangelium Im Neuen Testament ist viel, viel mehr als nur diese vier geistlichen Gesetze. Es betrifft alles, was unser christliches Leben betrifft. Unser gesamtes christliches Leben muss vom Evangelium geprägt sein. Und das werden wir dann im Laufe der Predigt noch ein bisschen hören, was das bedeutet. Und Paulus führt das jetzt weiter aus, was es bedeutet, würdig des Evangeliums zu leben. Das Erste, was er sagt, ist, steht fest in einem Geist, indem ihr mit einer Seele gemeinsam für den Glauben des Evangeliums kämpft. Steht fest in einem Geist, indem ihr mit einer Seele gemeinsam für den Glauben des Evangeliums kämpft. Also er will, dass wir als Gemeinde, er will, dass die Philipper als Gemeinde, dass wir als Gemeinde in einem Geist feststehen. Und das erinnert uns an unseren Jahresvers aus 1. Korinther 16, Vers 13, wo es heißt, wachet, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark. Hier steht fest in einem Geist, einmütig, indem ihr mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. Seid mutig, seid stark, kämpft für das Evangelium. Und es ist interessant, dass einerseits von einem Geist spricht und dann auch von einer Seele spricht. Also man könnte sagen, das ist, hat etwas mit einer Seelenverwandtschaft zu tun, dass wir dieselbe gleich beseelt sind und das gleiche Anliegen haben. Einmütigkeit im Kampf ist das, was Paulus wozu Paulus die Philipper auffordert. Einmütigkeit im Kampf. Das ist ein Aspekt. Und jetzt kommt ein zweiter Aspekt, da springe ich jetzt ein bisschen im Text und komme jetzt da bereits ins Kapitel 2, wo wir sehen, wie wichtig Paulus dieses Thema der Einmütigkeit ist. Denn er kommt noch einmal darauf zu sprechen. Das heißt, er hat es kurz angesprochen, hat einen Gedanken ausgeführt, jetzt kommt er wieder zu diesem Gedanken zurück, und zwar intensiv. Er sagt, wir sollen das ist alles verschoben, darum bin ich da jetzt durcheinander, leider, dass ihr dieselbe Gesinnung habt. Wir sollen die gleiche Gesinnung haben. Dieselbe Gesinnung haben. Wir sollen in derselben Liebe sollen wir zueinander haben. Das heißt, nicht den einen toll finden und den einen lieben, aber den anderen weniger lieben. Sondern in der gleichen Liebe, mit derselben Liebe, sollen wir einander lieben. Dann ist unten die Rede, das ist jetzt darum, da steht es aber noch einmal kommt einmütig. Und einmütig bedeutet wieder zusammengeseelt sein zu diesem gemeinsamen Kampf. Und jetzt sagt er noch einmal, einer Gesinnung zu sein. Also mir kommt vor, der Paulus weiß gar nicht mehr, welche Worte er verwenden soll, um der Gemeinde klarzumachen, dass ihm diese Einmütigkeit so wichtig ist. Wir haben oben die Rede gehabt von der Einmütigkeit im Kampf. Wir haben hier nun die Rede von dieser Einmütigkeit in der Gesinnung. Und Gesinnung ist auch so ein Wort, das wir nicht mehr so in unserem täglichen Sprachgebrauch haben, aber es bedeutet, eine Einstellung zu haben. Meine innere Einstellung ist meine Gesinnung oder meine Geisteshaltung, sagen wir vielleicht. Oder meine Denkweise, das, was mich innerlich prägt. Und er sagt, diese Gesinnung in der Gemeinde soll von Einmütigkeit geprägt sein. Und die Gesinnung ist die Voraussetzung für einen Kampf. Du kannst nicht miteinander kämpfen, wenn du nicht die gleiche Gesinnung hast. Es geht nicht. Weil du stehst im Kampf und sagst dann, du, vielleicht ist das gar nicht so wichtig. Der eine sagt, das ist voll wichtig. Du sagst, bin mir eigentlich unsicher, ob das so wichtig ist. Also wenn wir nicht die gleiche Gesinnung haben, die gleiche Denkweise, die gleiche Einstellung, können wir nicht wirklich einmütig miteinander kämpfen. Also Gesinnung ist die Voraussetzung für unser Handeln, dem Evangelium gemäß. Übrigens ist es interessant zu sehen, wie häufig im Neuen Testament oder vielleicht in der ganzen Bibel die innere Haltung von uns Menschen angesprochen wird. In unzähligen Stellen wird die innere Haltung von uns Menschen angesprochen. Und ich glaube, ihr könnt es den Gedanken einfach und leicht folgen, dass die innere Haltung ausschlaggebend ist für das, was ich tue. Zuerst, also jede Tat geht von innen nach außen. Jesus sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Daher ist es notwendig, dass wir geprägt sind von diesem Evangelium, dass wir diese Gesinnung haben, damit wir dann auch gemeinsam kämpfen können. Aber was das dann im Detail bedeutet, was dann für jeden von uns die Taten sind, was dann die Anwendung für jeden von uns ist, das ist unterschiedlich. Ich sage ein paar Beispiele. Zum Beispiel könnte eine Mutter und Ehefrau ihren Ehemann freisetzen, dass er sich in der Gemeinde engagieren kann. Damit kämpft sie mit uns gemeinsam für das Evangelium. Für einen Ehemann schaut es vielleicht wieder anders aus. Oder wenn ich an der Arbeitsstelle bin, schaut es wieder anders aus. Kann es sein, dass es sehr wichtig ist, dass ich ein Leben habe, das wirklich Jesus Christus bezeugt, dass ich dann auch den Freimut habe, Christus zu bezeugen an der Arbeitsstelle? Auch das ist Kämpfen für das Evangelium. Aber wenn ich die innere Haltung nicht habe, wird das nicht geschehen. Unmöglich. Für einen anderen kann es wieder bedeuten, dass er seine Karriere an die zweite Stelle oder an die dritte Stelle setzt. Aber wenn die innere Haltung nicht da ist, dass wir gemeinsam eine Gesinnung haben, die Christusgemäß ist, die evangeliumsgemäß ist, wird das nicht geschehen. Und darum ist die Haltung so wichtig und Paulus spricht diese Gesinnung und diese Haltung an. Und er spricht es mit einer sehr, sehr großen Vehemenz an. Er sagt, wenn es irgendeine Ermunterung gibt, wenn es irgendeinen Trost der Liebe gibt, wenn es irgendeine Gemeinschaft des Geistes gibt, wenn irgend herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude und so weiter. Also er möchte sagen, ihr lieben Philippa, ich sitze im Gefängnis, aber wenn ihr mich irgendwie ermuntern wollt, wenn ihr Liebe zu mir zum Ausdruck bringen wollt und so weiter und so fort, dann erfüllt meine Freude, dass ihr eine Gesinnung habt. Dann, sagt Paulus, bin ich glücklich. Dann ist mir egal, ob ich im Gefängnis sitze oder nicht. Und ich möchte an der Stelle kurz auf diesen Hirtenbrief eingehen, den ich zu Beginn des Jahres an die Gemeindeglieder geschickt habe. Und in diesem Hirtenbrief ist unter anderem ein Anliegen Einheit, das Ringen um Einheit. Das ist eines der Themen, die mich beschäftigen, die ich wichtig finde für uns als Gemeinde. Wir finden ja die Problematik, dass es Konflikte unter Geschwistern gibt, durch das ganze Neue Testament. Das ist nichts Neues. Ja? Und genauso finden wir im Neuen Testament diese Aufforderung, die Einheit des Geistes zu bewahren. Das ist die Stelle, die ich in dem Brief aus Epheser 4 herangezogen habe, um die Wichtigkeit der Einheit darzulegen. Und es ist wirklich interessant. Es ist die Einheit des Geistes, die Gott uns geschenkt hat. Es ist die Einheit des Heiligen Geistes. Durch den Heiligen Geist hat Gott uns das Heil in Christus geschenkt. Und dadurch sind wir eins gemacht. Wir sind Teil von dem einen Leib Christi. Er hat uns zusammengeführt. Und jetzt sagt er, diese Einheit, die Gott uns geschenkt hat, die müssen wir bewahren. Das ist unsere Verantwortung. Das können wir nicht delegieren. Gott hat gehandelt und jetzt ist es unsere Verantwortung, dass wir diese Einheit bewahren. Zu dieser Einmütigkeit in der Gesinnung, dass wir uns darum bemühen, dass wir ringen, dass wir Fleiß erfinden. Warum ist das so wichtig? Ist deswegen so wichtig, weil Jesus sagt, an der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass wir Jünger Jesu sind. Die Welt wird uns nicht daran erkennen, was für ein tolles Programm wir machen. Tolle Programme findet man Land auf, Land ab in der Schweiz. In einem reichen Land wie der Schweiz. Da können wir gar nicht mithalten. Aber wenn eine Gemeinschaft von Einmütigkeit, von Liebe zueinander geprägt ist, dann ist das ein Wunder. Das ist ein Wunder. Das gibt es nicht in der Welt, dass Menschen in Einmütigkeit zusammenleben, so wie Psalm 133 es gesagt hat, dort ist der Segen Gottes. Leben bis in Ewigkeit. Das ewige Leben ist dort, wo die Jünger Jesu, wo die Kinder Gottes in Einmütigkeit zusammenleben. Und ein weiterer Aspekt in dem Hirtenbrief sind die Themen Vergebung und Versöhnung, weil das ist der praktische Ausdruck von Liebe und Einmütigkeit. Wenn ich nicht vergeben kann, dann trennt mich das von meinen Geschwistern. Wenn ich nicht bereit bin, in Versöhnung zu investieren, dann trennt mich das. Vergebung und Versöhnung vereint mich. Und mir kommt immer ein Gedanke in den Kopf, wenn ich über Vergebung und Versöhnung nachdenke, nämlich das ist das Einmaleins des Christenlebens, oder? Das ist das Einmaleins. Jesus ist am Kreuz gestorben, damit uns vergeben werden kann, die Sünden vergeben werden können. Darum geht's. Und dann sagt Jesus, wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, so wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben. Viele haben natürlich damit Schwierigkeiten, weil sie sagen, ja, bedeutet das jetzt, dass zuerst ich vergeben muss und dann vergibt mir Gott? Das wäre eine falsche Lesart. Wir wissen aus dem ganzen Neuen Testament, dass zuerst Gott uns vergeben hat. Gott hat uns zuerst geliebt und die Folge davon ist, dass auch wir lieben, Bruderliebe üben und Gott lieben und dass wir vergeben. Aber mit diesem Wort, das Jesus hier in der Bergpredigt sagt, im Zettel habe ich die Stellen angegeben, da wird der Ernst der Lage bewusst. Was Jesus sagen will, ist, es gibt keinen Christen, der nicht vergeben kann. Wenn ein Christ sagt, ich kann nicht vergeben, Leute, dann muss ich das in Frage stellen, ob der ein Christ ist, ob das ein christlicher Gedanke ist. Wenn ich in meinem Leben draufkomme, dass es einen Menschen gibt, dem ich nicht vergeben kann, boah, da muss ich auf der Stelle innehalten und prüfen, was mit mir los ist. Muss mich prüfen, ob mir eigentlich bewusst ist, was mir selbst vergeben worden ist. Ich weiß nicht, es ist ja schwierig mit uns Christen, wenn wir so Profi-Christen sind, die schon jahrzehntelang gläubig sind, dann wird es vielleicht selbstverständlich genommen, was uns vergeben worden ist. Ja, ist klar, uns ist vergeben worden. Wir sind geheiligt, wir sind rein, ja, ist ja klar. Pfah! Aber was bedeutet das wirklich, dass uns vergeben worden ist? Tim Keller hat einmal in einer Predigt gesagt, eigentlich müssten wir jeden Morgen in der Früh Gott Dank sagen, dass wir nicht in der Hölle aufgewacht sind. Ist uns das bewusst? Dass wir eigentlich die Hölle verdient haben und dass wir aus reiner Gnade, dass Gott uns aus reiner Gnade vergeben hat. Ist uns das bewusst? Ich möchte jetzt an der Stelle mal kurz euch Gelegenheit geben, jeden von uns, dass wir uns überlegen, was hat Gott mir eigentlich vergeben? Denkt man doch einmal kurz über das nach, wie groß ist das, was Gott uns vergeben hat? Wenn du jetzt sagst, ja, eigentlich weiß ich es gar nicht so richtig, wie groß dieses Geschenk ist. Ich erinnere an das Gleichnis Jesu vom Schalksknecht. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, Schalksknecht. Das ist also ein Bibelbegriff. Thomas, hast du eine Idee? Wer hat eine Idee? Schalksknecht. Das ist auf jeden Fall das Gleichnis, wo der Herr einem Knecht eine riesige Schuld erlässt. Ich würde mal sagen, 1 Milliarde Franken. Der Knecht hat das verbockt. Wie man 1 Milliarde Franken verbocken kann, weiß ich nicht. Der Tigran weiß es wahrscheinlich, wie man 1 Milliarde Franken verbocken kann. Gell? Aber er hat es verbockt. Und der Knecht sagt, okay, ich erlasse dir diese Schuld. Und jetzt geht derselbe Knecht hin, findet einen seiner Unterknechte, der ihm 1.000 Franken schuldet. 1.000 Stutz. Und der geht hin und würgt ihn und sagt, du musst mir die 1.000 Stutz zurückgeben. Und als Jesus das dann hört, oder als der Herr das dann hört, sagt er, okay, und jetzt gehst du her und gehst nicht aus dem Gefängnis, bevor du nicht die ganze Schuld bezahlt hast. Aber er kann die Schuld gar nicht bezahlen. Er kann die 1 Milliarde Franken gar nicht bezahlen. Und daran sehen wir, dass es essentiell ist, dass wir vergeben. Weil die Schuld, die Gott uns vergeben hat, die ist unvergleichlich größer gegenüber alles, was wir unseren Brüdern und unseren Schwestern zu vergeben haben. Es ist in keiner Relation. Und darum spricht Jesus so deutlich davon, dass wenn wir den Menschen die Sünden, die Vergehungen nicht vergeben, dann wird auch unser Vater im Himmel uns nicht vergeben. Deswegen spricht er so deutlich davon. Und jetzt kommt Paulus in seinem Denken, in seinem logischen Gedankengang zu diesem ganz, ganz wichtigen Text, nämlich, dass Einheit, Einmütigkeit, dass es eine ganz zentrale Eigenschaft gibt und es ist die Demut. Man könnte sagen, und das ist der Untertitel der Predigt, Einmütigkeit und Einheit durch Demut, weil es heißt im Text Kapitel 2, Vers 3, dass wir nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht, also dass die Philipper das nicht tun sollen, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Also Paulus kommt jetzt zum Kern der Sache, was es für uns praktisch bedeutet, wie wir praktisch zur Einmütigkeit gelangen können, nämlich Demut. Und letztlich landet Paulus in seinen Gedanken bei Jesus Christus. Er sagt, wir sollen diese Gesinnung haben, weil auch Jesus Christus diese Gesinnung hatte. Und dann wird er beschrieben, wie Jesus sich erniedrigt hat. Und das werden wir am Karfreitag genauer ansehen, was es, wie Jesus sich erniedrigt hat. Und dann ist im Text später die Rede, wie Jesus erhöht worden ist. Das werden wir uns am Ostersonntag anschauen. Weil das sind genau die Tage sozusagen im Kirchenjahr, wo diese Dinge thematisiert werden. Für heute wollen wir einmal festhalten, dass es die Gesinnung Jesu Christi ist. Das ist einfach so. Und Demut ist eine Haltung der Niedrigkeit. Das ist die Wortbedeutung. Wortwörtlich übersetzt bedeutet Demut eine niedrige Gesinnung haben. Darum heißt es in der Bergpredigt, glückselig die Armen im Geiste. Diejenigen, die nicht sagen, boah, ich bin der Superhecht, ich weiß alles, ich kenne mich aus, ich habe die Macht, ja. Sondern selig sind die, die wissen, dass sie arm im Geiste sind. Jesus sagt auch, lern von mir, sagt er, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Matthäus 11, 29. Jesus ist sanftmütig und von Herzen demütig. Lern von mir, sagt er. Und Demut ist eine durch und durch biblische Tugend. Wir werden am Karfreitag noch mehr darüber hören. Eine durch und durch biblische Tugend, die wir bereits im Alten Testament finden, zum Beispiel im Buch der Sprüche als Gegensatz zum Hochmut. Aber in Jesus kommt diese Demut voll zum Ausdruck. Und darum ist es, würde ich jetzt sagen, eine christliche Tugend. Demut ist eine durch und durch christliche Tugend. Und wie äußert sich Demut? Das ist ja gar nicht so einfach, oder? Denn Demut wird teilweise falsch verstanden durch Kriecherei und vorgespielte Unterwürfigkeit. Das wäre falsche Demut. In einem Begriffslexikon habe ich diese Aussage gefunden. Demut bedeutet nicht, sich niedriger zu machen, als man ist, sondern gleich dem Kinde zu wissen, wie niedrig man tatsächlich ist. Das Kind schaut zum Vater auf. Das Kind weiß genau, das kann ich nicht, aber der Vater kann's. Diese Möglichkeiten habe ich nicht. Aber der Vater, mein Vater hat die Möglichkeiten. Das Kind schaut zum Vater auf und weiß, dass es im Vergleich zum Vater niedrig ist. Und das Kind hat kein Problem damit. Wir haben ein Problem damit. Also, Demut bedeutet aber nicht, sich niedriger zu machen, als man ist, sondern gleich dem Kind zu wissen, wie niedrig man tatsächlich ist. Demut ist also wissen, wie niedrig wir vor Gott tatsächlich sind. Und Demut ist daher eine realistische Sichtweise auf mich selber. Ich möchte nur erinnern an Stellen in der Bibel, wenn Menschen oder wenn Gott Menschen begegnet. Da lesen wir dann, wehe mir, sagt zum Beispiel Jesaja, als er die Herrlichkeit Gottes sieht. Wehe mir. Oder Johannes in der Offenbarung, dem Jesus Christus, der verherrlichte Jesus Christus begegnet, er fällt zu Boden wie tot. Sind wir uns dessen bewusst, dass wir vor Gott so niedrig sind im Vergleich? Und bitte erlaubt mir diesen Vergleich eines Wurmes, ein Mensch und ein Wurm. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, es ist der Unterschied, Mensch, Wurm. Und jetzt fangen an, die beiden Würmer darüber zu diskutieren, welcher Wurm besser ist. Das ist einfach lächerlich. Das ist lächerlich. Und Leute, genau das tun wir tagtäglich. Tagtäglich bringen wir durch unser Denken, durch unsere Worte und durch unsere Taten zum Ausdruck, dass der andere irgendwas weniger checkt als ich, irgendwas weniger gut kann als ich und ich weiß nicht was. Und dann sagen wir, ja, wenn der in meinem Team ist, dann mache ich nicht mit, weil ich bin der bessere Wurm, der stärkere, der größere. Und Jesus sagt in der Bergpredigt, dieses Bild mit dem Splitter im Auge und dem Balken im Auge. Er sagt, wie kannst du, wenn du selber den Balken im Auge hast, wie kannst du jemanden, der einen Splitter im Auge hat, helfen? Und das ist die Relation. Wir Menschen neigen dazu, dass wir uns überheben, dass wir andere Menschen geringschätzen. Und Jesus sagt, indem du das tust, bist du verurteilt. Hey, du hast den Balken im Auge. Ich habe den Balken im Auge. Ich muss sehr, sehr aufpassen, dass ich überhaupt den kleinen Splitter erkennen kann bei meinem Bruder, bei meiner Schwester. Wenn ich diese Relationen ein bisschen im Auge habe, dann werde ich mich weniger wichtig nehmen und dann werde ich meine Geschwister weniger geringschätzen. Und das ist das, was Paulus sagt. In der Demut soll einer den anderen höher achten als sich selbst. Wir sollen nicht auf das eigene schauen, sondern auch auf das der anderen. Denn dass wir auf das eigene schauen, das geht von selbst, das machen wir sowieso. Aber wir sollen auch auf das der anderen sehen. Und so ist Demut Mut oder Haltung zum Dienen. So wie Jesus gedient hat, ich bin dazu da, anderen zu dienen. Und der Clou an der Sache ist nämlich der, wenn wir alle miteinander diese Haltung haben, also nicht, dass ich jetzt hergehe und sage, sei demütiger, sondern ich muss demütig werden. Und wenn der andere mit derselben Haltung kommt, und wenn wir als Gemeinde mit dieser Haltung miteinander umgehen, dann haben wir Einmütigkeit. Drum Einmütigkeit durch Demut. Ich möchte jetzt jetzt zum Schluss kommen. Wir können dann am Mittwoch im Gemeindeabend noch miteinander austauschen, was das konkret bedeutet, weil zum Beispiel taucht dann oft die Frage auf, ja, kann ich dann überhaupt noch irgendeine Überzeugung haben, wenn ich die Meinung meines Bruders, meiner Schwester höher achten soll als meine, kann ich überhaupt noch eine Überzeugung haben? Also diese Fragen können wir dann praktisch miteinander diskutieren. Aber ich möchte zum Schluss kommen und einfach sagen, Vergeben und Versöhnen ist das Einmaleins des Christenseins. Und Demut, habe ich geschrieben, das ist die Königsklasse. Obwohl es genau das Gleiche ist, aber es ist uns so fremd als Menschen, dass wir göttliche Kraft brauchen, damit wir Demut lernen können. Und ich möchte zum Schluss jetzt noch ein paar Fragen an die Wand werfen, die mit der Predigt zu tun haben. Und ich möchte jetzt dann einladen, dass wir uns doch etwas Zeit nehmen, um diese Fragen zu reflektieren. Ich möchte nicht, dass wir jetzt aus der Predigt rausgehen und sagen, nehmen wir uns Zeit und prüfen wir für uns selber, wie schaut das in meinem Leben aus? Wie schaut das in der Gemeinde aus? Wo habe ich unbereinigte Beziehungen? Geschwister, und ich muss leider sagen, ich weiß es. Es gibt unbereinigte Beziehungen. Ich weiß es. Wo kann ich nicht vergeben? Gibt es jemanden, mit dem ich nicht versöhnt bin? Was könnte ich unternehmen, damit es zu einer Versöhnung kommen kann? Wo merke ich, dass ich Glaubensgeschwister geringschätze? Und natürlich hängt das alles mit der Einmütigkeit zusammen. Und dort, wo wir das leben, da ist Leben in Ewigkeit. Dort ist das Evangelium, dort ist das Licht. Herr Jesus, ich danke dir, dass du vorausgegangen bist. Du bist den Weg gegangen der Niedrigkeit. Ich bete darum, dass dieses Wort, dass wir es aufnehmen können, dass wir lernen von dir, Herr Jesus, wie du gesagt hast, lern von mir. Und wir wollen von dir lernen, Herr. Und ich bete darum, dass Gedanken, die ich versucht habe auszudrücken, dass du sie durch deinen Heiligen Geist heiligst, sodass sie solche Gedanken sind, die dir entsprechen. Und ich bete darum, dass du jedem von uns die Gnade schenkst, dass wir sehen, wo sind wir gefragt? Wo können wir etwas beitragen? Jeder von uns. Ich möchte bei mir beginnen. Danke, dass du mit uns bist, dass du uns liebst und dass du barmherzig bist mit uns. Amen. Bitte nehmen wir uns etwas Zeit, es zu reflektieren. Und ich würde dann sagen, Musikteam,